Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 91 von Hoffefunk, in der wir euch quasi als Korrespondenten live aus dem Stadion berichten können, Jonas. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, war es ja für dich der erste Besuch der Pre-Zero Arena seit der Pandemie.
Ja, genau, das hast du richtig auf dem Schirm. Also wirklich, ich habe das Stadion kein einziges Mal komplett leer gesehen. Na gut, kann man ja auch nicht, logischerweise. aber jetzt auch nicht in dieser Phase danach, wo dann vereinzelt mal so 5.000, 6.000 Leute da waren. Tatsächlich war das jetzt mein erster Besuch zu diesen Voraussetzungen.
Genau, wir waren ja beim Auswärtsspiel in Stuttgart im Gästeblock und jetzt eben zusammen relativ spontan gegen Hertha BSC Berlin. Und deswegen, Jonas, natürlich mal die Frage an dich. Wie waren so deine Eindrücke unter Corona-Bedingungen, sag ich mal? So ein Stadionerlebnis quasi.
Also ich habe nichts davon gemerkt. Klar, natürlich, man müsste auch noch überlegen, es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen anders gewesen, wenn, sagen wir mal, 16.000 da gewesen wären. Ja. Dadurch hat sich durch die 8.000 hat sich das schon ein bisschen entzerrt, dass man wirklich gar nicht das Gefühl hatte, dass man jetzt eingeschränkt wurde. Also es war wirklich so, dass man sogar vom Stadionsprecher daran erinnert werden musste, wenn man aufs Klo geht, dass man die Maske anzieht, weil wirklich eine Stimmung geherrscht hat, als wäre Corona jetzt nicht in diesem Stadion. Also da braucht man keine Bedenken haben.
Ja, und ich glaube, wir kamen auch beide zu dem Fazit, so traurig es natürlich auf der einen Seite ist, aber die S-Seite sozusagen war relativ voll und die Stimmung war dementsprechend nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass es so viel ausgemacht hätte, wenn 16.000 drin gewesen wären. Denn wir wissen ja alle das klassische Problem, dass eben gerade so Gegentribüne zum Beispiel jetzt nicht die krasse Stimmung macht.
Ja. Ja, aber zu der Thematik Zuschauer oder Publikum, ich bin mir da auch nicht ganz sicher, weil sich da noch niemand bei uns gemeldet hat oder ich da keine vertraulichen Quellen habe, aber ist es nicht immer noch so, dass große Teile der Fanszenen immer noch nicht ins Stadion kommen?
Ja, genau, das ist so. Ich habe da auch hin und wieder mit einem, ich glaube, er ist auch Mitglied einer Fanszene der Young Boys geschrieben und das ist nach wie vor nicht der Fall. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sehen, trotzdem sind Teile der Young Boys zum Beispiel im Stadion.
Aber nur nicht organisiert.
Nur nicht so richtig organisiert. Ich glaube, der Capo ist auch teilweise da, aber das erklärt natürlich so ein bisschen, das habe ich gerade auch gemerkt, als ich gegen Union Berlin da war, dass es ein bisschen unkoordinierter ist als sonst. Mhm. Aber, wie gesagt, für manche vielleicht traurig, aber ich fand es jetzt gegen Hertha kaum auffällig, ehrlich gesagt. Aber natürlich ist es so ein bisschen schade, wenn man so ins Rund guckt und das sieht. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wer häufiger mal Serie A guckt, kennt diese Bilder nur zu gut. Da sehen nämlich Stadien regelmäßig so aus.
Genau, aber in Deutschland ist man das eben nicht gewohnt. Ja. Aber man muss ja auch mal überlegen, wo wir herkommen. Also deswegen, dadurch, dass wir es ja eigentlich gar nicht mehr richtig nachvollziehen können, wie sich ein volles Stadion anhört mit, sagen wir mal, 26.000, 27.000.
Das ist richtig.
Wenn da alle mal klatschen oder alle mal jubeln bei einem Tor. Also ich kann mir das gar nicht mehr richtig vorstellen. Das muss jetzt wirklich 2 Jahre her sein. Deswegen ist man da wirklich schon froh, wenn man da auch von ein paar Tausend im Block schon was hört. Genau. Also deswegen, und wir haben ja sogar gesagt, das war auch sehr empfehlenswert, dadurch, dass wir sehr spontan uns die Tickets geholt haben und das relativ viel frei war, habe ich ja zu dir gesagt, ey, lass doch mal ein paar Euros mehr ausgeben, weil ich hatte das schon mal gemacht, vor längerem. Und sehr weit unten auf der Gegentribüne sitzen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht und das empfehle ich wirklich jedem, der mal vielleicht den ein oder anderen Groschen mehr hat und dem das wert ist. Klar, natürlich fängst du da weniger die Stimmung ein, aber es ist wirklich Wahnsinn zu sehen, wenn du einigermaßen auf der gleichen Ebene wie das Spielfeld bist, da sieht man erst, wie gut die Spieler wirklich sind. Also wenn man so ein bisschen von oben guckt, so ähnlich wie eine TV-Kamera, kann man gar nicht richtig erfassen, wie wenig Platz die Spieler haben, wie schnell die sind, wie intensiv die in Kopfballduelle gehen, wie das teilweise kracht. Also ja. Da muss ich ja sagen, ich habe das dir ja empfohlen, du warst direkt dabei. Und was war denn deine Einschätzung? War das vom Spiel her, also vom Sehen her, vom Spiel, bis jetzt dein bestes Stadionerlebnis?
Ja, also auf jeden Fall, das war immer beeindruckend, wenn dann auf der rechten Seite entweder Akpo oder Skoda in die Linie lang ist. Das war extrem cool einfach zu sehen, muss man sagen. Ich glaube, es waren wirklich Luftlinie 6-7 Meter bis zu dem Punkt, wo die Spieler eingeworfen haben. Das ist ja nichts.
Genau, Reihe 4 saßen wir.
Genau, also ich glaube wirklich, man kann das auf jeden Fall mal so empfehlen. So Reihe 4 bis vielleicht auch Reihe 10 ist schon echt, echt top. Man hat, muss man aber auch zugeben, nicht die beste Sicht natürlich auf die andere Seite. Also wenn man jetzt journalistisch darüber berichten will, gibt es sicherlich bessere Plätze. Das erklärt natürlich auch, warum unsere Freunde zum Beispiel vom TSG-Radio viel, viel weiter oben sitzen oder auch ja. Die Leute von Sky, The Zone und so weiter viel weiter oben sitzen. Aber so von der Intensität her ist es schon krass. Du hörst die Spieleranweisungen, du hörst den Ball teilweise richtig und das ist wirklich cool. Du siehst Mimik ja. Auch richtig.
Ja, aber das meine ich nur, wenn man das mal gesehen hat auf dieser Ebene, an jeden Träumer aus der Kreisliga oder Bezirksliga, wenn man so denkt, das, was so ein normaler Innenverteidiger da macht oder was weiß ich, wenn man da so belächelt oder so hämisch sagt, der Querpass-Toni, der nimmt ja den Ball immer an und spielt ihn einfach nur weiter, weil das eben von den Kameras aus der Vogelperspektive so aussieht, als hätte er massiv Platz. Da wirklich die Antwort an alle, nein, das könnte man nicht. Der Typ hat absolut keinen Platz. Also Baumann, wenn der den Ball rausspielt,
oh ja.
Der spielt manchmal Posch oder Vogt oder Grillo an, da ist im Radius von 3 Metern eigentlich schon jemand anderes. Und dann spielen die sich mit One-Touch-Pässen da raus. Also da denkt man sich wirklich manchmal, wenn da einer mal einen Ball nicht richtig erwischt, wie es ja in der unteren Liga bei jedem zweiten Ball passiert, dann läuft der Stürmer eigentlich frei aufs Tor zu.
Ja, extrem krass. Und am beeindruckendsten fand ich tatsächlich, wie schnell und wie krass die Mannschaften verschieben. Und wie, also auf was für einem engen Raum dann quasi alle Spieler stehen. Es passiert wirklich regelmäßig, keine Ahnung, dass 80% des Spielfelds von keinem Spieler bedeckt sind oder vielleicht sogar noch mehr. Und das ist krass, wie schnell das Ganze passiert. Und das ja sogar in dem Spiel, in dem zumindest eine der Mannschaften kein besonders gutes Stellungsspiel die ganze Zeit an den Tag gelegt hat. Ja. Und jetzt gehen wir doch mal so ein bisschen weg vom Stadionerlebnis. Ich würde sagen, nachher reden wir noch mal so ein bisschen über mögliche Gründe, warum es denn nur so 8.000 oder 9.000 meistens werden und was das vielleicht auch mit den Veränderungen mit 2G jetzt bewirken kann. Aber wenden wir uns doch jetzt noch mal konkreter eben diesem Spiel zu unserem 2-0-Erfolg gegen die Hertha.
Genau, also du hast es schon richtig gesagt, am Anfang wirkte es so, als hätte Hertha die Oberhand oder Hertha hatte die Oberhand, weil, und dabei hat es ja auch in der PK danach gesagt oder offengelegt, dass sie uns wirklich gezielt überraschen wollten. Hoeneß hat auch nicht damit gerechnet, dass sie so früh so hoch draufschieben und vor allem auch bei eigenem Abstoß von Olli Baumann ja. Komplett zuschieben. Also damit haben sie uns überrascht. Darauf haben wir dann auch die erste Viertelstunde reagiert und da kam das dann auch zustande, dass zum Beispiel alle unsere Spieler, also sogar Bebu und Kramaric, waren maximal 30 Meter vor unserem Tor. Also so eng, ein richtig enger Knubbel. Also zwischen Spieler und Spieler waren maximal 5 Meter, dass es wirklich nahezu unüberwindlich war für die Hertha. Einmal haben sie es dennoch geschafft und das war eigentlich auch für mich die einzige brenzlige Szene im ganzen Spiel von der Hertha.
Absolut.
Oder für uns. Und das war eben dieser Schuss von Marco Richter, den Olli phänomenal gehalten hat.
Ja, nach einer super Hereingabe von Maximilian Mittelstädt von links.
Genau, genau. Also das war wirklich so die einzige Situation. Da haben wir kurz geschluckt. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, dass das einer der souveränsten Siege war, die ich seit langem gesehen habe. Also vielleicht noch am ersten Spieltag gegen Augsburg. Gut, beim Köln. 4-0, klar, das muss ja souverän sein. Aber wo man ja eigentlich denken könnte, Hoffenheim Hertha von den Spielern her, muss das eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe sein. Und auch tabellarisch war das ja ein Spiel auf Augenhöhe. Und dann ja. War das so dermaßen souverän, dass Hertha eigentlich sich nur noch vom Platz schleppen wollte und die Wunden lecken wollte. Also das war auch teilweise ein Armutszeugnis von der Hertha.
Sagen wir mal so, ich habe da auch schon das ein oder andere Mal mir bestimmte Bemerkungen nicht verkneifen können, aber ich sage mal so, also wenn wir jetzt hier einen Hertha-Podcast machen würden, man muss wirklich aus Hertha-Sicht sehr, sehr frustriert sein nach diesem Spiel. Und damit meine ich gar nicht die erste Halbzeit oder die Anfangsphase. Wir waren wirklich überrascht. Du hast es dann ja auch im Stadion noch zu mir gesagt. Und dann meinte ich, ja, aber das muss jetzt gleich enden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hertha die ganze Zeit so offensiv drauf geht und presst. Und das war auch nicht so. Und ja, danach, das ist eigentlich krass. Wir hatten diese eine relativ große Chance, wo es Olli wieder super macht. Und danach wirklich, wirklich, wirklich mau, auch wenn die Statistiken an sich ganz ordentlich sind für die Hertha. Aber da zeigt sich mal wieder, die Statistiken sind nicht alles und aus den ordentlichen Werten konnte die Hertha danach gar nichts mehr machen. Zum Beispiel aus solchen relativ soliden Werten wie 80% erfolgreiche Pässe, 52% gewonnene Zweikämpfe für die Hertha, aber wirklich summa summarum enttäuschend, ja.
Ja, aber halt eben auch nur 5 Schüsse. Und das ist für Bundesliga-Verhältnisse wirklich, also wirklich sehr, sehr schwach.
Total, total. Also 18 Schüsse in dem Spiel sind insgesamt auch nicht viel. Wir hatten nämlich 13. Und ja.
Ja. Und man muss auch wirklich sagen, wer sich beschwert als objektiver Zuschauer, zum Beispiel, es war ja ein Einzelspiel, also Freitagabend auf The Zone, da verirrt sich ja wahrscheinlich der ein oder andere hin, der kein Fan von dem einen oder dem anderen Team ist.
Ja.
Und wer sich da beschwert, dass es kein gutes Fußballspiel war oder kein attraktives Fußballspiel oder dass es am Ende ausgeplätschert ist, der kann sich einzig und allein bei der Hertha bedanken.
Ja, natürlich, natürlich. Und gerade eben auch, das fand ich so krass, ich greife es einfach schon mal vorweg, wie ambitionslos das Hertha dann gespielt hat. Paul Dardai hat auch gesagt, die einzige Chance wäre gewesen, ein frühes 1:2 zum Beginn der zweiten Halbzeit. Das ja. kam dann nicht. Stattdessen hatten wir da in der 49. eine große Chance, ich glaube durch Ilas.
Genau, hat Stark noch gut geklärt.
Ja, und dann kam wirklich gar nichts mehr. Und hätte man das Ergebnis gesehen, so gerade so 70. bis 90., hätte man gedacht, es steht vielleicht 0-0. Also so wie die Hertha da gespielt hat, völlig ambitionslos. Und da haben wir vielleicht auch kurz das Gefühl gehabt, habe ich auch ein paar Mal auf Social Media gelesen, dass es ambitionslos von uns gewesen sei dann am Ende. Und klar hätten wir aufs 3-0 gehen können. Ich glaube, da gehen die Meinungen stark, stark auseinander. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt mal nur den Blick auf die Hertha richtet, haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Wieso soll man unbedingt aufs dritte Tor gehen, wenn der Gegner nicht mal versucht, den Anschlusstreffer zu erzielen und das ja sogar noch vor der roten Karte. Auch diese Phase beziehe ich damit ein.
Genau, also die rote Karte hat eigentlich herzlich wenig damit zu tun. Ich bin mir eigentlich sogar fast sicher, dass ohne die rote Karte wäre wahrscheinlich noch mehr von uns gekommen. Weil dadurch hätte Hertha wahrscheinlich bis zum Schluss gesagt, komm, wir versuchen mal noch ein bisschen was.
Ein paar Risikopässe vielleicht doch noch, ja, ja.
Genau, und weil wir so gut drauf waren, wären dadurch wahrscheinlich einfach Lücken da gewesen. Aber dadurch, ab der roten Karte von Boyata, hätten die ja eigentlich vom Platz gehen können, hätten sagen können, komm, ach was, 3 Punkte, tschüss, wir verlieren am grünen Tisch 3-0. So kam es rüber. Und es hätte mich dann, hätte mich schon sehr enttäuscht, wenn ich Hertha-Fan gewesen wäre. Genau. Und du hast es auch richtig gesagt, warum sollten wir dann noch ein Spiel irgendwie am Leben erhalten, was eigentlich schon tot ist und wir die 3 Punkte quasi daheim lassen, wenn du vor allem auch 3 Tage vorher noch ein Heimspiel gegen Kiel hattest.
Eben.
Also ja. Das macht für mich gar keinen Sinn. Klar, die Hertha hat auch DFB-Pokal gespielt.
Aber auf einem anderen Niveau. Gegen Münster, glaube ich. Also wenn ich mich jetzt nicht irre, dann mussten die da sich deutlich weniger, zumindest leistungstechnisch, strecken als wir.
Ach so, ja.
Die haben gegen Preußen-Münster gespielt, 3-1 gewonnen und das ist ja schon mal noch eine ganz andere Kragenweite, meiner Meinung nach, als Kiel. Regionalliga West, ne?
Ja, aber jetzt gehen wir mal erstmal davon weg, wie unfassbar schlecht Hertha das teilweise gemacht hat und gehen wir einfach mal dahin, unsere Mannschaft zu loben.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Weil ja. Es war auf natürlich auch eine sehr, sehr gute Leistung von uns. Da gibt es wirklich gar nichts. Also wir haben die ersten 20 Minuten, sagen wir mal, überstanden mit dem Einschuss von Richter.
Hatten aber auch man ja sagen eine kann, gute Chance von Stiller. Glaube ich.
Ja, Stiller hat drüber geschossen. Das Stiller-Tor, nicht das Stiller-Tor, die Stiller-Chance war übrigens extrem gut rausgespielt. Da habe ich auch Parallelen dann gesehen zu unserem Tor. Das war nämlich ähnlich. Du hast rechts den Ball gehalten, dann Pass ins Zentrum und im Zentrum dann zwei, drei schnelle Pässe auf links außen. Und der einzige Unterschied war eigentlich, dass eben bei der einen Chance Stiller dann links stand und eben direkt abgezogen hat. Und bei der anderen Chance war eben Skoda und der hat ja auch erst versucht abzuschließen, der wurde dann geblockt und dadurch hat er den zweiten Ball erst in die Mitte gespielt. Ilas war phänomenal gut wach und hat gemerkt, ja, okay, was mache ich hier mit dem Rücken zum Tor? Das Beste, was ich machen kann, ist, ich lasse ihn durch, um die Gegner zu verwirren. Und dann steht natürlich Kramaric und der macht, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, gegen seinen absoluten Lieblingsgegner ein Tor.
Ja,
das war sein 9. Tor im 11. Spiel gegen die Hertha.
Genau, also André trifft irgendwie gegen die alte Dame immer und das war auch sehr glücklich und sehr wichtig. Er hat sich auch sehr gefreut, weil wir wissen es alle, er hat sehr, sehr viele Assists diese Saison, aber das war erst sein zweites Pflichtspieltor.
Ja, aber kein Problem, haben wir ja schon mal besprochen. Wenn er mit den Vorlagen so weitermacht, muss er wegen mir nicht 20 Saisontore schießen.
Ja, absolut und aber auch da, ob das jetzt eine Rolle gespielt hat, würde ich mal bezweifeln. Nichtsdestotrotz hat Kramaric zumindest die meiste Zeit relativ klar als Stürmer gespielt. In einem Zweiersturm zusammen mit Ilas. Und da waren wir auch ja so ein bisschen generell verblüfft über die Aufstellung, muss man sagen. Also wir waren sogar ganz kurz fassungslos, möchte ich sagen. Bis wir dann erst richtig gemerkt haben, dass David Raum ja verletzt war. Das haben wir nicht sofort verstanden. Und waren dann sehr verwundert über Sko, dachten, ja, wahrscheinlich Belastungssteuerung, hätte ja auch sein können. Aber natürlich auch sehr verwundert über die Mittelfeldzentrale. Und ihr bestimmt auch. Stiller, Geiger, Rudi. Gleichzeitig.
Also ich glaube, jeder hätte damit gerechnet, dass Stiller und Rudi so ein bisschen die DFB-Pokallösung war. Wir haben auch damit gerechnet. Und dann haben wir gesagt, okay, wahrscheinlich, wenn überhaupt. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass sogar beide wieder rausrotiert werden. Weil es ja einfach ein Samaseku, ein Geiger, ein Grilic kann wieder ins Mittelfeld. Also da gibt es einfach viel zu viele Leute. Und dass leistungstechnisch vielleicht einer drin bleibt, aber dass beide drin bleiben, kam dann doch sehr überraschend.
Absolut. Und vor allem eben auch, dass Judge wieder auf der Bank blieb, Samaseku.
Ja. Genau. Gut, man kann natürlich sagen, dadurch, dass Baumi ja dabei war, aber natürlich noch aus gesundheitlichen Gründen nicht direkt von Anfang an spielen konnte, der hat dann nur eine Viertelstunde bekommen.
Ja.
Dadurch war wahrscheinlich dann auch noch extra ein Platz mehr frei, weil wenn Baumi komplett fit gewesen wäre und nie die Corona-Erkrankung gehabt hätte, dann wäre natürlich ein Baumi ein absoluter Kandidat für die Startelf gewesen.
Ja, absolut. Und natürlich, hoppala, jetzt räume ich hier alles um, die weitere Überraschung war natürlich, dass Grilic und Vogt gleichzeitig spielen. Mhm. Ne, in einer Dreierkette und Hoeneß Liebling, Chris Richards, 84 Minuten draußen saß.
Ja, also gut, Grilic und Vogt haben ja schon des Öfteren zusammen gespielt, aber da war Grilic halt immer im Mittelfeld.
Exakt.
Und also Vogt ist ja schon jetzt eine sehr lange Zeit bei uns und Nagelsmann hat ihn ja ganz am Anfang schon zum Innenverteidiger gemacht. Aber in all den Jahren ist Sebastian Hoeneß eigentlich jetzt der erste Trainer, der Kevin Vogt als richtigen Innenverteidiger sieht und spielen lässt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Auch mal nicht auf den Halbpositionen zum Beispiel.
Genau, nicht als diesen zentralen Aufbauspieler, Schrägstrich Libero, wenn man nochmal den alten Begriff verwenden möchte, sondern wirklich als richtigen, wie ich sie immer so nenne, die zwei Warrior außen. Und da habe ich Vogt bis dato eigentlich gar nicht gesehen. Und Sebastian Hoeneß hat ihm da das Vertrauen geschenkt und Vogt hat auch dort ein sehr gutes Spiel gemacht. Klar, er stand natürlich, da müssen wir jetzt auch kurz drüber reden, im Schatten vom Man of the Match, Florian Grillitsch. Aber auch Vogts Leistung war sehr, sehr ordentlich.
Ja, absolut. Also man muss sich nur mal angucken, wie viele unserer Spieler es in die in verschiedene Top-Elfs geschafft haben. Grillitsch, ganz, ganz super Spiel. 100% Zweikampfquote hast du mir eben durchgesteckt.
Genau. Ja. Aber auch 100% Zweikampfquote, er hat keinen Zweikampf verloren und er hat also weit über 20 bestritten. Dann hat er 92% Passquote und er hat von allen Spielern auf dem Platz die meisten Ballaktionen gehabt mit 104.
Ja, das ist schon krass. 104 Ballaktionen, ordentlich. Genau. Aber auch, ne, ich habe jetzt gar nicht so sehr auf Vogt geachtet, was auch natürlich daran lag, dass die Hertha nicht so viel nach vorne geleistet hat, leisten konnte. Mhm. Aber auch Vogt hat vom Kicker eine sehr, sehr gute 2,5 bekommen.
Ja, und Grillitsch eine 2,0, wo man sich dann schon die Frage stellen muss, also wenn du eine 100%ige Zweikampfquote als Innenverteidiger hast, du spielst zu null, du hast die meisten Ballaktionen, hast eigentlich eine perfekte, nahezu perfekte Passquote und hast eine 2,0. Was musst du beim Kicker bitte für eine 1,0 machen?
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Du musst wahrscheinlich als Innenverteidiger einen Hattrick schießen.
Ja, vermutlich. Und selbst dann geht es vielleicht eher in Richtung 1,5, weil man sich fragt, warum nicht 4?
Aber auch da, das wissen wir ja alle. Also ich glaube, jeder weiß, dass beim Kicker eine 2 oder auch eine 2,5 eine definitiv überdurchschnittliche Leistung ist in der Regel. Das ist ja natürlich auch ein Fehler, aber wenn man es natürlich einsortiert, dann ist einem das klar. Also was man sagen muss, diese Abwehrformation hat doch ziemlich gut funktioniert, trotz der zwei Umstellungen. Sko hat ewig lange diese Position nicht mehr begleitet, vor allem nicht in dieser Kombi, und Grillitsch und Vogt gleichzeitig in der Abwehr auch überraschend. Hat funktioniert. Auch da stellt sich natürlich wieder die Frage, kann das ein Modell für die Zukunft sein? Ich glaube zumindest insofern nicht, weil selbst wenn Posch überragend performt, wird Richard spielen. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Ich bin da auch gar nicht unbedingt einig mit Hoeneß oder mit dem, was ich von Hoeneß glaube, weil eben Posch uns gehört, Posch unser Spieler ist und auch ein Talent. Aber ich könnte mir gut vorstellen, um es mal vorwegzunehmen, dass wir gegen Bochum als Dreierkette Richards, Grillitsch und Vogt sehen werden.
Oh, das wäre schon ein Schlag ins Gesicht für Posch.
Ich glaube, das wird passieren. Reden wir nachher nochmal darüber, aber trotzdem hier wieder, da bin ich bleibe dabei. Ich habe es auch hier im Podcast gesagt, bei Sportradio Deutschland gesagt, Grillitsch kann diese Rolle nicht immer ausüben. Auch gegen Bochum haben wir noch nicht den entsprechenden, aber ich kann mir so einen Grillitsch in dieser Position 0 gegen Teams wie Leipzig oder Leverkusen vorstellen. Da fehlt die defensive Denkweise.
Ja, habe ich bis dato jetzt auch gedacht. Aber hat er es uns mit diesem Spiel jetzt bewiesen oder war Hertha einfach so schlecht?
Ja,
Ist das, ja.
Also für mich persönlich war Hertha zu schlecht und das beweisen auch zwei Sachen. Ich habe mir gerade eben nochmal die zwei Tore angeguckt vor der Aufnahme. Und wie unfähig die Hertha war, einmal Rudi, aber dann vor allem auch Kramaric zu decken, hat mich wirklich nochmal aufgerüttelt. Wie kann man denn Kramaric so frei stehen lassen, wie bei seinem Tor? Und da weiß man doch, dass Kramaric unser bester, gefährlichster Spieler ist. Bei Rudi kann ich es noch ein bisschen verstehen, aber zweimal wirklich haben die wirklich Platz ohne Ende, die können da noch eine Tischtennisplatte aufstellen. Also, und das hat mich so ein bisschen fassungslos gemacht, weil ja Pal Dardai, das wissen wir ja alle, das sagt er ja auch, Wert auf diese sogenannten defensiven Basics legt.
Ja, das stimmt schon. Auf der anderen Seite muss es ja auch sehr schwer sein, Kramaric zu verteidigen. Und du darfst auch nicht die Finte von Bebou vorher vergessen. Aber trotzdem war es natürlich deutlich, deutlich zu einfach. Ich meine, gerade das 1-0, das war ja auch vorneweg schon sehr gut rausgespielt. Mhm. Also da ging es ja schon los, dass Bebou den Ball im Zentrum so leicht auf Kramaric legen konnte. Kramaric hat riesig viel Platz und kann zu Sko nach außen legen. Also da hat wirklich, wirklich wenig gestimmt. Und das 2-0 war ja eigentlich sogar ähnlich, muss man sagen. Weil da war ja wieder Sko. Nur dieses Mal wurde sein Schuss halt nicht abgeblockt, sondern er kam halt vom Pfosten zurück. Und dann hat Rudi...
Absolut, toller Schuss auch.
Ja, und dann hat Rudi halt den Rest gemacht. Also das Tor von Rudi war auf keinen Fall leicht, aber es war jetzt bestimmt auch nicht das schwerste Tor, was je geschossen wurde.
Nein, da muss man sehr aufmerksam sein. Und das muss man auch nochmal hervorheben. Und da möchte ich gerne den Kicker zitieren, dass das wirklich auch ein Feierabend für Robert Sko war, der ja gar nicht mehr wirklich auf dem Schirm war, der auch eine 2,0 vom Kicker bekommen hat. Das ist wirklich, als würden ihm die Kicker-Redakteure die Füße küssen. Und im Prinzip hat er ja, ich glaube, ihm wurde nur ein Assist zugeschrieben, aber faktisch hat er ja zwei Assists gemacht. Ja,
also ich weiß nicht, was vom DFL dann eingetragen wurde, aber der Kicker hat ihm beide gegeben.
Okay, ja, doch, das deckt sich in der Regel. Und er wurde übrigens auch Man of the Match. Nicht Florian Grillitsch. Hier steht geschrieben, Hoffenheims Robert Sko sorgte über links für viel Tempo, Druck und Torgefahr. Der Däne selbst scheiterte erst per Kopf an Schwolo. Das auch,
stimmt,
war auch eine sehr krasse Szene, wo ich es ihm sehr gegönnt hätte. Später am Pfosten bereitete aber beide Tore vor.
Okay, ja gut, da kann man sich drüber streiten, wer dann der Man of the Match ist.
Bin das auch ist
mit,
ja,
mit Robert zufrieden.
Das ist ja auch egal, nur ich glaube für Robert Sko ist es deutlich, deutlich wichtiger, jetzt so stark aufgespielt zu haben, weil er wirklich... Wenn man jetzt, 10 TSG-Fans fragen würde, mach uns mal die Top 11, ich glaube, Robert Sko wäre in keiner oder in fast keiner mit drin.
Ja, aber Sebastian Hoeneß spricht ja immer davon, dass er sehr gerne Kopfschmerzen hat. Hat er jetzt hier auch sehr gerne Kopfschmerzen? Weil ja, David Raum ist ja bis dato eigentlich mit der unangefochtenste Stammspieler gewesen.
Trotz kleinerer Fehler, ja.
Ja, den wir hatten, also... Ich habe eigentlich bis zu dem Spiel gegen Kiel, habe ich eigentlich gedacht, dass Raum gar keinen richtigen Backup im Kader hat. Ja. Weil wer soll es denn sein? Wer ist denn, also wenn du jetzt mal Sko wegnimmst, weil wir ja eigentlich bis vor dem Kiel-Spiel dachten, Sko wird eingeplant als rechter Flügel, der von der Bank kommt regelmäßig. Wer hätte denn der linke Außenverteidiger sein sollen als Backup?
Habe ich auch lange nicht drüber nach, ja. Der rasiert gerade bei der zweiten Mannschaft. Nee, also, ich stimme dir völlig zu. Er war zumindest überhaupt nicht mehr im Fokus. Er hat ja immer rechts außen gespielt und immer leider da sehr, sehr mittelmäßig.
Ja.
Und jetzt hat er eben die Chance...
Mittelmäßig ist noch hochgegriffen.
Ja, also, um fast zu sagen, nicht existent. Da habe ich teilweise sogar bessere Spiele von Mijat Gacinovic da auf außen gesehen. Aber gut, Vielleicht braucht er eben den Raum und den Weg zum Tor, aber wo ich schon bei Raum bin, nächste Woche wird David Raum wieder spielen. Er war im aktuellen Sportstudio, wo er sich überhaupt keine Sorgen gemacht hat um seinen Stammplatz. Er hat es natürlich freundlich ausgedrückt. Kann man sich auch noch in der Mediathek angucken. Ich glaube, insgesamt 16, 17 Minuten Interview waren das. Mhm. Auch interessant, trotzdem möchte ich hier an der Stelle sagen, also so richtig viel konnte man da jetzt auch nicht mitnehmen, deswegen möchte ich darüber gar nicht lange sprechen, weil da einfach... Es tut mir sehr leid, aber David Raum jetzt da nicht so den allerinteressantesten Eindruck machte. Dann wurde er noch undankbarerweise zu Joshua Kimmich, ihr habt ja alle mitbekommen, befragt, konnte da verständlicherweise auch nichts Gescheites zu sagen.
Selbst wenn er dazu was sagen könnte, hat ihm wahrscheinlich jeder Berater vorher gesagt, äußere dich nicht zu so einem Scheiß.
Nein, aber er hatte einfach...
Da kannst du nämlich nur verlieren. Also egal mit welcher Meinung, machst du dich einfach angreifbar.
Ja, weiß ich nicht. Du kannst schon klar sagen, dass du es anders siehst. Wieso denn nicht? Also was hat denn David Raum mit einem Joshua Kimmich zu tun? Aber wie gesagt, vielen Fußballern, und ich kenne David Raum nicht gut genug, fehlt aus total verständlichen Gründen da auch die Reflexionsfähigkeit. Die befinden sich in so einer Blase für sich, haben tatsächlich auch, das muss man auch sehen als Fußballfan, haben relativ wenig Kontakt zur sogenannten Außenwelt, wie wir gezwungenermaßen. Einige natürlich schon, aber du weißt vielleicht, was ich meine. Gerade natürlich so ein Joshua Kimmich, der so ein Durchstarter war. Bei David Raum vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber die interessieren sich auch nicht so sehr für Sachen. Aber ich will darüber gar nicht so sehr reden, weil mich massiv gestört hat, dass es so ein krasses Thema war und man dann auch noch 5 Minuten damit verschwendet hat, mit Joshua Kimmich, mit David Raum darüber zu reden, der da wirklich natürlich keine Expertise und auch keine Ahnung hat und keine Bereitschaft, was dazu zu sagen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, David Raum macht sich da, und ich glaube zu Recht, keine wirklichen Sorgen um seinen Stammplatz. Aber was machen wir dann? Beziehungsweise was macht Hoeneß dann? Und er ist nicht die einzige Personalie, Robert Sko, der ihm Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen bereiten dürfte oder schon hat. Und das ist wirklich, es ist unser All-Time-Thema seit 3-4 Wochen. Aber ich habe hier noch andere Namen auf dem Zettel, bei denen man sich denkt, ach du Scheiße, das kann eigentlich nicht sein, dass das so läuft.
Ja, ja, tatsächlich. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht gerecht, dass Raum sich jetzt da keine Gedanken machen muss. Also
das ist Raum ja unsere, nochmal ganz klar, das ist ja unsere Prognose. Wir warten mal ab, aber genau, unsere Prognose ist, Raum muss sich keine Sorgen um seinen Stammplatz machen. Aber ich
stimme ich dir auch zu. Also ich glaube, dass Raum am Samstag wieder spielen wird. Und wenn er es dann halbwegs okay macht, wird Scos Leistung gegen Hertha so langsam in Vergessenheit geraten.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, Sko ist doch auch ein Spieler mit Format. Also
mit Talent, und sogar mit einem gewissen Renommee. Also mit einem gewissen Ruf.
Aber ich glaube, das Problem ist wieder, und ich glaube, dass die Gerüchte da stimmen, dass Sko sich nicht gerne auf der linken Außenverteidigerseite sieht. Weil auf der PK wurde Sebastian Hoeneß wieder darauf angesprochen, dass ja Sko auf seiner ungeliebten Position gespielt hat. Gut, Sebastian Hoeneß hat es dann galant umgangen und hat gesagt, ja, generell ist ja ein Spieler immer froh, wenn er spielt, aber er hat es nicht verneint. Das heißt, ich glaube, Sko sieht sich wirklich nicht als linker Außenverteidiger. Und jetzt muss ich wirklich einen Appell starten, sollte sich Robert Sko hierhin verirrt haben und uns hören, wenn dann sein Deutsch schon so gut ist.
Bitte
seh dich als linker Außenverteidiger bei uns. Du bist wirklich verdammt stark da. Und als rechter Flügel eben leider Gottes vielleicht nicht auf Bundesliga-Niveau. Aber das sei es drum. Dann sei doch einfach ein sehr, sehr guter linker Außenverteidiger und versuch dich nicht irgendwie auf Krampf als rechter Flügel durchzusetzen. Und du musst ja sogar sagen, in der jetzigen Formation haben wir ja seine Position eigentlich nicht mal.
Genau, stimme ich dir zu. Das war unser Appell an Robert Faxe Sko, wie er mit vollem Namen heißt.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Das war unser Appell an Robert Faxe Sko, wie er mit vollem Namen heißt.
Wirklich?
Ja, wie der Wikinger.
Das ist ja wirklich geil.
Ja, das ist schon gut. Nee, er hat wirklich...
Würde ich mir tatsächlich aufs Trikot machen. Dann würde ich einfach nur sagen, Faxe 29.
Ja gut, ich weiß nicht, ob das auch aus dänischer Sicht wirklich lustig ist, ehrlich gesagt. Aber es hat wirklich gut funktioniert. Wir sind mal sehr gespannt und ja... Ich habe ja angekündigt, ich muss auch andere Namen an der Stelle erwähnen, wo es wirklich harte Entscheidungen gibt oder geben könnte. Stefan Posch habe ich schon erwähnt, ich glaube, er wird rausrotieren, auch wenn er es eigentlich verdient hätte, weiter drin zu bleiben. Absolut solides Spiel, sehr konstant zuletzt, fand ich, und er war ja auch mit dabei. Man sieht, hat auch der Kicker geschrieben, eine klare Stabilisierung jetzt in den letzten Wochen, vor allem defensiv bei uns und ja auch eine kleine Heimserie, also es läuft besser und besser. Warten wir mal ab.
Vier Spiele daheim gewonnen.
Genau, mit 15:2 Toren. Aber Achtung, jetzt kommen noch zwei Namen, die man vielleicht vergessen hat, aber eigentlich nicht vergessen sollte. Sagis Adamian war nicht im Spieltagskader und uns liegen keinerlei Informationen vor, dass er verletzt ist. Also er war nicht verletzt offensichtlich. Jonas, du hast da auch nichts erfahren zu, oder?
Nee, auch im Nachhinein nicht. Ich glaube, es war einfach kein Platz mehr. Also Howie Nordfeit war ja auch mal wieder im Kader.
Ja, das freut
uns natürlich. Und da könnte man jetzt ja sagen, ja gut, ein Sages sollte ja eigentlich fitter oder schon bereiter sein zum Einwechseln als Howie. Aber es waren einfach verhältnismäßig wenig Defensivspieler auf der Bank und sehr, sehr viele Offensivspieler. Ja. Also es war ja ein Rütter dabei, es war ein Baumi dabei, es war ein Brünn Larsen dabei, es war ein Dabur dabei, es war ein Gacinovic dabei, der ja auch eher offensiv orientiert ist im Normalfall. Und ich glaube, dass da einfach für diesen Spieltag Adamian den Kürzeren gezogen hat.
Ja, und das ist aber einfach nur mal krass festzustellen. Ein Spieler, der ja von vielen, gerade auch von mir, sehr geschätzt wird. Und ich kann es in diesem Fall sogar in gewisser Weise nachvollziehen, muss ich sagen. Mhm. Also das ist schon heftig. Und auch, man hat es vielleicht mitbekommen, viele hätten damit gerechnet, wie auch, dass Munas Dabur zumindest Minuten bekommt. Nach seinem Tor und seiner Vorlage gegen Holstein Kiel. Nicht, dass er jetzt unbedingt Stamm spielt, aber er hat keine Sekunde bekommen. Hat auch, ich betone es gerne nochmal, in 7 Spielen diese Saison 3 Tore geschossen, 1 Vorlage. Absolut solide Bilanz. Und das soll aber eigentlich einfach nur zeigen, dass wir jetzt schon am 11. Spieltag ja, Probleme bekommen könnten. Und die Probleme beginnen natürlich erst dann so richtig, wenn bestimmte Spieler nicht zufrieden sind und auch die Ergebnisse nicht passen. Das wird jetzt noch ein bisschen davon überdeckt, von diesem kleinen Aufwärtstrend. Aber sollte der sich umkehren, könnte es schon ein bisschen brenzlig werden, zumindest intern.
Ja, aber ich will jetzt den Teufel auch nicht an die Wand malen. Vielleicht schafft es ja Sebastian Hoeneß auch, die meisten Spieler bei Laune zu halten.
Ja.
Gerade jetzt auch mit solchen DFB-Pokalspielen. Ich meine, Stiller und Rudi und auch Sko und auch Vogt, der jetzt auch die letzten 2 Spiele vorher nicht gespielt hat, hat er jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen besänftigt. Ja, aber in Dabur, der wird meiner Meinung nach schon hinten wegfallen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der langfristig bei uns zufrieden sein wird, weil er, ich stimme Sebastian Hoeneß da auch zu, auch wenn seine Statistik nicht allzu schlecht ist, ich habe auch einfach bei ihm nicht so ein gutes Gefühl. Also ich würde auch Rütter vor ihm einwechseln. Ich würde auch einen Brünn Larsen vor ihm einwechseln für die Offensive. Das ist so ein Gefühl, aber wahrscheinlich hat Sebastian Hoeneß dieses Gefühl eben auch.
Ja, mag sein. Und wir sind ja auch fairerweise beim Training nicht dabei. Und ich sage ja auch jetzt nicht, weil dafür läuft es aktuell so gut, dass das eine riesen Fehlentscheidung ist. Es ist einfach nur ein bisschen überraschend. Und gucken wir uns mal die Statistiken an. Jorginho Rütter hat eine viel schlechtere Bilanz. Eine viel schlechtere. 12 Pflichtspiele, 1 Tor. In viel mehr Spielzeit. Und natürlich, ich glaube auch, mir fällt es nicht schwer, Argument für Rütter und gegen Dabur zu finden. Ich will damit nur zeigen, dass auch diese Entscheidung auch objektiv hart ist. Aber es geht halt auch nicht anders. Irgendwie muss man sich entscheiden.
Aber das zeigt, dass Statistiken nicht alles sind.
Nee, klar. Ja. Das ist richtig und ich sag ja, es gibt da jetzt nicht so die richtige Entscheidung. Ihr könnt uns gerne auch dazu mal eure Meinung schreiben, gerade zu diesen harten Entscheidungen, insbesondere auch in der Abwehr und rund um Sko. Da würde uns eure Meinung zu auch sehr interessieren.
Weißt du, was ich jetzt mache? Einfach nur, weil es passt. Weil es jetzt gerade einfach ins Thema passt. Ich prophezei dir jetzt schon, meiner Meinung nach, die Aufstellung gegen Bochum. Ich glaube, dass wir exakt mit der gleichen Aufstellung starten werden, nur dass Samer Sekou für Stiller reinkommen wird, weil Stiller eben verletzt ist.
Glaubst du das? Okay.
Ja, dann muss ich ja jetzt eigentlich ich glaube es zu 60%, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin nicht voll und ganz davon überzeugt, weil eben auch ein Baumi draußen sitzt. Also, schwer, aber ich glaube jetzt einfach mal, dass Sebastian Hoeneß sich denkt, ey, nach der Leistung, ich habe eigentlich jetzt keinen Grund zu wechseln, da muss ich auch irgendwann mal das Leistungsprinzip durchsetzen. Leistung ist wichtiger als Namen und wenn er das im Kopf hat, dann könnte er auch einfach sagen, komm, ey, ich habe keinen Grund, irgendjemand rauszunehmen. Es gibt ja auch genug Trainer, die sagen, nach einem Sieg wechsle ich die Formation nicht oder die Aufstellung nicht und ich glaube, dass Hoeneß vielleicht das dieses Mal so machen wird. Stiller, klar, wird rausrotiert. Gut, es kann natürlich auch sein, dass für Stiller Baumi reinkommt und dass Rudi dann mit Geiger ein bisschen die defensivere Rolle übernimmt. Das kann natürlich gut sein. Aber die einzige Position, die gewechselt wird, ist Stiller. Das sage ich.
Ich tippe auf 3 Wechsel. Richards für Posch, Samer Sekou für Stiller und Raum für Sko. Sage aber auch dazu, gerade eben auch mit Baumi, wo ich jetzt einfach mal tippen würde, dass er draußen bleibt, eben auch mit dem Argument von dir, es ist extrem schwierig und ich persönlich sage jetzt schon direkt, ich würde Sko auf jeden Fall drin lassen und ich würde Posch auch drin lassen. Samaseku muss man eigentlich mal wieder bringen. Der hat sowohl den Namen als auch die Fähigkeiten, jetzt fast schon wieder spielen zu müssen. Aber bei Sko und Posch, ich denke, ihr seht es vielleicht auch ähnlich, oder du, Jonas, ist Stichwort Leistungsprinzip eigentlich drin lassen.
Ja, was ist denn das auch für ein Signal an Sko? Wenn er da reinkommt durch eine Verletzung und dann sagen ja alle Trainer immer, wenn du auf der Bank sitzt und dann kriegst du mal eine Chance, dann musst du einfach sofort da sein und musst dich zeigen. Also mehr zeigen kannst du dich nicht. Und wenn du jetzt dann wieder auf der Bank sitzt, dann ist das ja eigentlich ein klares Signal für Sko. Du kannst hier Flickflacks und Purzelbäume hintereinander machen. Es bringt nichts. Raum spielt.
Das Einzige, was sein könnte, ist eben, dass sozusagen Hoeneß das Glück hat, in Anführungszeichen, dass Raum noch nicht so wieder bei 100% ist. Heute ist, wir haben ja gerade Donnerstag, 12 Uhr mittags. Und ich glaube, gestern oder vorgestern ist Raum wieder ins Training eingestiegen. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, mit welchem Stand. Aber Raum hat sich zumindest beim Sportstudio optimistisch geäußert. Das wäre natürlich noch ein Faktor. Aber ich glaube, ich persönlich glaube bzw. befürchte, dass er den Vorzug erhält. Aber das können wir nachher nochmal weiter vertiefen oder vielleicht auch jetzt, wie du denkst, Jonas. Wir haben aber auch noch ein paar gemischte Themen, sage ich mal.
Ja, wir können auch ein bisschen weiterschauen. Abschließend noch vielleicht ganz kurz deine Meinung. Boyata, 3-Spiele-Sperre, geht in Ordnung, oder?
3-Spiele-Sperre wurden schon entschieden?
Ja.
Ach, ich hab's tatsächlich nicht mitbekommen. Ich hätte jetzt auf 2 getippt. So eine typische Situation, sage ich ganz ehrlich, aus dem Augenwinkel ist es keine Rot. Und wenn du dir das halt in der Slow Motion anguckst, musst du sie eigentlich geben, würde ich sagen.
Ja, ja. Also ich finde auch, es ist natürlich ein brutales Foulspiel und eine klare rote Karte. Aber für eine rote Karte, und deswegen jetzt auch meine vorsichtige Formulierung, für eine rote Karte war es dann doch eher ein gängiges Foul.
Ja, und du weißt, auch was ich meine. Kein extrem böswilliges, glaube ich.
Und aber ich glaube, also auch wenn sich da natürlich auch die Meinungen mischen, aber ich gehe da auch mit Dardai mit und sage, dass ich Boyata keine Absicht unterstelle. Auch wenn ich im Nachhinein gelesen habe, dass Boyata im Laufe seiner Karriere schon 7 rote Karten bekommen hat.
Ach du Scheiße.
Das ist verdammt viel. Unter anderem,
herzlichen Glückwunsch, ja.
Ich glaube, er hat bei Celtic Glasgow schon gespielt und so weiter. Und dann, ich glaube, auch mal in der Premier League. Und hat insgesamt schon 7 glattrote bekommen. Also, es ist kein Kind von Traurigkeit. So viel ist sicher.
Ja, aber ansonsten fand ich auch ihn für Hertha-Verhältnisse im Vergleich relativ stark, gerade auch im hohen Spiel sozusagen. Da hat er einen sehr stabilen Eindruck gemacht und hat sich zu einer Art Stabilisator der Hertha entwickelt. Aber ja, da stimme ich dir komplett zu. Und letztlich muss man sagen, ein verdienter Sieg, Jonas. Ich habe zum Abschluss dafür noch eine Statistik. Mir ist es schon wieder aufgefallen. Expected Goals 0,9 zu 0,5 für uns. Und da habe ich jetzt mal die ganze Statistik bemüht und gesehen, seit langem gibt es mal wieder die Situation, dass unsere Chancenverwertung relativ gut ist. Denn wir haben 19 Tore geschossen nach 10 Spielen, absolut solide, hätten aber rein statistisch nur 17 schießen dürfen. Das sah in den letzten Saisons doch auch schon mal ganz anders aus. Also auch im Liga-Vergleich stand jetzt eine relativ gute Chancenverwertung. Nicht super, aber relativ gut.
Ja, kann man auf jeden Fall für unsere Verhältnisse mitleben. Und ganz kurz noch zu der roten Karte eben. Also ich habe ja schon gesagt, die 3 Spiele für Boyata finde ich gerecht. Und finde ich auch Strafe genug. Weil 3 Spiele, dass der Kapitän fehlt, also das ist schon heftig. Zum Beispiel als Vergleich, die glattrote Karte von Lacroix, wo er quasi nur gehalten hat und eine Notbremse gemacht hat, gab 2 Spiele. Aber jetzt nochmal, der Sprung zur letzten oder vorletzten Saison, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann es genau war, zu Paulo Ottavio, du erinnerst dich?
Ja,
die eingesprungene Schere gegen Dabur.
Legendär, ja.
Oh Gott, oh Gott. Das sind im Verhältnis nur 4 Spiele gewesen.
Ja, das ist komisch, ja, das stimmt.
Das heißt, also ich finde sowohl Lacroix 2 Spiele in Ordnung, Boyata 3 Spiele in Ordnung, aber trotzdem im Verhältnis ist Otavio für mich immer noch 5-6 Spiele. Aber naja, sei es drum.
Ja, absolut. Und zum Abschluss dieses kleinen Blocks wollte ich noch kurz erwähnen, natürlich sehr erfreulich, auch Angelo Stiller trainiert wieder, der sah ja zwischenzeitlich nicht so gut aus. David Raum, habe ich eben schon erwähnt, trainiert wieder und man hat es auch gesehen auf Social Media, auch Benny Hübner ist wieder so richtig ins Mannschaftstraining eingestiegen.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, der Hype ist auf jeden Fall groß. Das merkt man jetzt schon auf Social Media. Die Fans freuen sich auf jeden Fall, dass er wieder da ist. Aber man muss halt auch mit einem realistischen Auge sehen, dass wir ehrlich gesagt, oder dass niemand abschätzen kann, was für einen Benjamin Hübner wir wieder zurück erwarten können.
Ja, und er wird auch sicherlich, selbst wenn es gut läuft, erstmal peu à peu über die U23 wieder rangeführt werden. Hat man jetzt ja auch sogar mit Nordfight gemacht, der deutlich kürzer raus war. Und auch Eisenermin dürfen wir nicht vergessen, der ja immer noch raus ist. Es zieht sich wie ein Kaugummi leider.
Da merkt man einfach, dass du in einem gewissen Alter einen Kreuzbandriss einfach dann doch schlechter verkraftest. Außer du bist natürlich, ich weiß nicht, ob du es da vor ein paar Jahren mitbekommen hast, Ibrahimovic, der sagt ja über sich selbst, er regeneriert nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Löwe und der hat es schneller geschafft.
Ja, vielleicht ist das aber auch einfach nur so ein bisschen Placebo-Effekt, dass er so überzeugt von sich selbst ist, dass er sogar seinen Körper davon überzeugen kann, schneller zu regenerieren. Man weiß es nicht. Aber ja, freut uns aber
auf jeden Fall wunderschön, dass Hübner wieder auf dem Platz ist. Freut mich einfach auch menschlich, weil es auch einfach wahrscheinlich wieder ein krasser Schritt für ihn selbst ist, auch wenn er wahrscheinlich längere Zeit jetzt nicht mehr immer noch nicht in der Pre-Zero Arena auflaufen kann. Aber bei der Mannschaft zu sein, man merkt ja auch, sein Standing muss riesengroß sein. Er war so lange raus und ist immer noch Kapitän, also Olli Baumann trägt sie jedes Spiel, aber er trägt sie eigentlich immer nur für Hübi und nicht, weil er selbst Kapitän ist.
Ja, eben. Er wurde jetzt sogar auch im Amt bestätigt und ich glaube, es wäre sehr, sehr schön, vielleicht ein kleiner Traum, aber wenn er so, sagen wir mal, in 6 Wochen bei einem Heimspiel in der Pre-Zero Arena in der 90. Minute eingewechselt werden würde.
Genau. Ja, das wäre wirklich schön. Also ich glaube, da wird es auch Standing Ovations geben.
Und wo wir schon wieder bei der Pre-Zero Arena sind, sind wir wieder bei einem unliebsamen Thema. Die Sportschau hat das doch so ein bisschen, ja, provokant aufgegriffen, die Zuschauerzahlen. Im Schnitt kommen wir ja aktuell nur auf etwa 9.000 in der Sinsheimer Arena, obwohl ja fast 16.000 erlaubt wären mit der 3G-Regelung und jetzt wieder zuletzt 8.127 gegen die Hertha. Zufrieden kann man damit sicherlich nicht sein, aber so ein bisschen sollte man schon darüber reden, was könnten mögliche Gründe sein. Schon angesprochen haben wir, dass zumindest die Ultras nicht komplett kommen und auch nicht organisiert kommen. Das ist sicherlich ein Faktor. Aber trotzdem sind ja die Bereiche hinter dem Tor quasi voll. Das Problem liegt ja zum Beispiel gerade auf der Gegentribüne, wo wir saßen unter anderem.
Ja, an den Spielern kann es ja auch nicht liegen. Also wir haben ja große Namen, wo es sich lohnt zu kommen. Und an den Leistungen, an den letzten Leistungen kann es auch nicht liegen. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie wir daheim momentan performen.
Ja, nach 3 Heimsiegen hätte man ja eigentlich erwartet, dass gegen Hertha jetzt ein bisschen das Ganze anzieht. Ja,
weil ich glaube einfach, dass Corona schon Spuren hinterlassen hat. Und man merkt es bei jedem Verein, bei uns merkt man es dann doch etwas mehr. Und was da die Gründe dafür sind, ich bin mir wirklich nicht ganz sicher. Also, oder hast du dir jetzt da im Vorfeld Gedanken gemacht und hast jetzt da so 2-3 mögliche Argumente, die sein könnten?
Ja, hätte ich schon. Ich bin mir aber mit mir selber auch nicht ganz einig. Auf Social Media habe ich zum Beispiel gelesen, die Theorie, die sein könnte, dass bei uns halt einfach aufgrund der Historie die Fanbindung noch nicht so groß ist wie vielleicht bei anderen Vereinen, dass man dann unter jedem Bedingungen immer in der Arena steht. Und das muss man ja leider sagen, in den letzten Jahren gab es das ja auch hin und wieder mal, auch in der Euroleague oder bei ungünstigen Terminen, dass dann doch mal nur 19.000 da waren. Das könnte natürlich ein Grund sein, der aber natürlich nicht schön ist. Also, dass man sagen muss, okay, bei anderen Vereinen ist die Fanbindung halt größer. Aber ich glaube auch, und das finde ich sogar fast, ist ein kleines Kompliment, dass wir ein bisschen ein anderes Klientel haben in der Fanszene. Also, wenn ich zumindest das Ganze so verfolge, sowohl auf Social Media, aber vor allem natürlich auch in der Arena, ja, wie soll ich sagen, mehr Familien und weniger Ultras sozusagen. Und auch natürlich dementsprechend, das dämpft natürlich auch die Stimmung, die man dann letztlich so ein bisschen merkt, aber ist natürlich auch was Schönes, wenn dann wirklich Familien so als regelmäßigen
Ausflug die Mischung macht. Obwohl du jetzt auch vorsichtig sein musst mit dem Begriff Ultra, weil Ultra ist, wenn ich es jetzt nicht verwechsle, ein Begriff, der eigentlich nur jetzt durch die Medien verschlimmert wurde, weil Ultra heißt grundsätzlich nur, dass man einen sehr engen Bezug zum Verein hat, alles dem Verein unterordnet und eben für Stimmung sorgt. Das, was bei anderen Vereinen vermehrt gibt und was für mich ausschließlich negativ behaftet ist, ist der Begriff Hooligan.
Ja, okay, da muss man aufpassen,
das stimmt. Genau. Und das da steht nämlich der sportliche Erfolg, auch wenn die Hooligans das verneinen würden, aber es steht der sportliche Erfolg ist zweitrangig und erstrangig ist eben, was weiß ich, auf die Fresse hauen oder mit anderen Fangruppierungen anlegen. Und dagegen wehre ich mich auch und da bin ich auch froh, dass Hooligans, weiß ich nicht, ob wir das überhaupt haben, jemand, der dass die eben nicht so häufig sind
bei uns. Aber allein die Tatsache, dass wir als jemand, der den Verein sehr, sehr aufmerksam verfolgt, nicht mal sagen können, ob wir überhaupt richtige Hooligans haben, ist ja schon mal, also ich finde es auch definitiv ein Kompliment, aber natürlich erklärt das auch zum Teil den Zuschauerschwund und die generell sogenannten volatilen Zuschauerzahlen, also dass es stark pendelt. Mhm. Und ja, generell natürlich unabhängig mal von uns, ich glaube wirklich, dass es ein Faktor ist, auch wenn wir es gemerkt haben, einfach diese Regelung, gar nicht mal, dass Leute sagen, ja, ich will mich nicht impfen lassen, das gibt es natürlich auch, oder die sagen, ich will mich nicht testen lassen, das sind aber ja ganz wenige, vor allem eben die sagen, ich will mich weder impfen noch testen lassen,
ja.
Aber ich glaube eben, dass auch ein großer Grund ist, dass es jetzt komplizierter geworden ist, relativ, denkt man zumindest, also meiner Meinung nach ist es gar nicht kompliziert, ehrlich gesagt, es ist
sogar relativ oder vielleicht haben simpel. Vielleicht haben sich die Menschen auch über Corona jetzt daran gewöhnt, Fußball über TV zu schauen.
Weil das natürlich, ne, jetzt müssen wir sogar mal gucken. Ich habe neulich gelesen, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber sogar Frankfurt hat neulich das Stadion, klar, die sind auch in einer kleinen Krise, aber nicht mal ansatzweise voll bekommen, was man ja aus der Vergangenheit so überhaupt nicht kennt. Ich glaube, nur 30.000, das ist schon ziemlich eine Horrorzahl aus Frankfurter Sicht, die sich ja damit auch so rühmen und brüsten.
Ja.
Also es ist natürlich auch ein Trend, der alle so ein bisschen betrifft. Und dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die sagen, mir ist es das nicht wert, dann ins Stadion zu fahren, wenn zum Beispiel nur halb voll sein darf, wenn es bestimmte Einschränkungen oder so gibt. Ich will, wenn, dann das volle Stadionerlebnis sozusagen.
Ja, aber da mit dieser Fanbindung, da muss ich noch was dazu sagen, was mich immer so ein bisschen stört. Weil es gibt ja unfassbar viele Dortmund-Fans zum Beispiel als Beispiel, weil es jetzt einfach das größte Stadion in Deutschland ist mit der bekannten gelben Wand. Und es gibt ja wahnsinnig viele Dortmund-Fans, warum auch, aus welchen Gründen auch immer, die gar nicht aus der Ruhrpott-Gegend kommen. Das sind natürlich dann auch Leute, die dann irgendwie ihr ganzes Leben lang Anti-Bayern waren und dann irgendwie 2011 hat sich da Dortmund so rausentwickelt oder die fanden die Klopp-Zeit geil oder wie auch immer, ist ja auch scheißegal. Aber selbst bei Dortmund ruhen sich ja immer noch der Großteil der Fans darauf aus, dass sie immer als Argument sehen, oh, unsere Stimmung ist so geil, obwohl sie selbst für die Stimmung gar nichts tun. Sie zeigen quasi auf den Block und sagen, unsere Stimmung ist so geil, und binden sich damit mit ein, obwohl sie selbst, also der Großteil der Fans, gar nichts dafür können. Weißt du, was ich meine? Und bei uns ist eben dieser harte Kern geschichtlich oder warum auch immer eben nicht so groß. Und bei uns ist es dann eben so, dass viele Leute, die für die Stimmung nichts tun, dann auf unseren Blog zeigen und sagen, die Stimmung ist so scheiße. Und weißt du, was ich meine? Obwohl sowohl die einen als auch die anderen nichts dafür oder nichts gegen die Stimmung tun.
Ja, das stimmt. Das muss man ja auch in Dortmund sagen. Da
ist und das nervt mich so, wenn man sich mit irgendwelchen Dortmund-Fans unterhält und dann kommen irgendwelche Argumentationen von, ja, unsere Kultur ist so geil, musst du dir dann von einem 20-jährigen Typ anhören, der, was weiß ich, seit 5 Jahren Dortmund-Fan ist und der erzählt von den glorreichen Zeiten, was weiß ich wann, als Lars Ricken irgendwann den Lupfer gemacht hat und alles mögliche, wo du dir so denkst, Kumpel, oder die gelbe Wand ist so geil und stand noch nie drin. Also da will ich jetzt gar nicht sagen, man ist nur Fan, wenn man im Block steht. Das will ich damit überhaupt keinen Fall sagen. Ich will nur sagen, man muss vorsichtig sein zu sagen, mit sich als Fan mit etwas zu brüsten, wofür man gar nichts kann. Und deswegen sage ich auch
guter immer... Guter Punkt,
ja. Man wird ja immer angegriffen, also jeder kennt das ja, warum ist man Hoffenheim-Fan und so weiter. Und dann wirklich, ich bin mittlerweile da so trocken und sage, Alter, ich brüste mich nicht mit Sachen, die ich gar nicht erlebt habe. Ich bin in einem Alter, ich bin 25. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wie lange ich mich überhaupt schon selbstständig mit Fußball beschäftigen kann. Weil als 8- oder als 10-Jähriger wirst du nur von deinem Vater mitgeschleppt. Das heißt, wie lange man sich selbst über einen Verein überhaupt raussuchen kann, kann man sich dann ausrechnen. Und ich, meine Meinung ist, ich bin jetzt dafür da, habe mir einen Verein rausgesucht und ich will lieber jetzt die Zeit, die ich erlebe, mit dem Verein erleben und will nicht irgendwie in der Vergangenheit schwelgen. Und das ist mir ganz wichtig. Und das ist mein Argument auch, warum es überhaupt nicht dumm ist, Hoffenheim-Fan zu sein, nur weil die keine Geschichte haben. Also dieses Traditionsthema geht mir so dermaßen auf die Klöten.
Ja, und das muss ja in der heutigen Zeit, muss man das ja eh alles relativieren. Guckt man sich mal an, wenn man sich ein bisschen mit Formel 1 beschäftigt, da gab es ja auch lange, hatten da alle Teams ihre Geschichte. Mittlerweile hat eigentlich fast kein Team mehr so richtig eine Geschichte. Oder auch gerade diese amerikanischen Profiligen, wo die Besitzer ständig wechseln und so weiter. Und das ist wirklich ein guter Punkt, deswegen möchte ich ihn nochmal pointiert erwähnen. Wieso sollte man sich mit der Stimmung brüsten als Dortmund-Fan, der in Karlsruhe wohnt und einmal im Jahr im Stadion ist? Das ergibt wirklich gar keinen Sinn. Wir sind, was weiß ich, wie oft sind wir im Stadion? Sagen wir mal bei jedem vierten Heimspiel, keine Ahnung, sage ich jetzt einfach mal so als ganz, ganz grobe Schätzung. Wieso sollten wir uns damit brüsten, wenn wir nur bei jedem vierten Heimspiel sind und sonst überhaupt nichts für die Stimmung machen und jetzt auch nicht ständig nur rumbrüllen, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Und weißt du, dann argumentieren Leute, die nie im Stadion sind oder Leute, die nicht mal die Namen der Torschützen mitbrüllen da von wegen Stimmung. Also das ist echt albern.
Ja, genau. Ja, das war mir jetzt ganz witzig. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt da drauf gekommen sind. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen in Rage geredet. Ja,
von welchem 2G. Thema sind wir eigentlich? Wir sind bei 2G und da kannst du dich vielleicht jetzt nochmal in Rage reden, weil ich finde es für mich extrem schwierig. Wir haben es ja im Podcast auch schon gesagt, also... Wir sind klar auf der Seite der Leute, dass man sich impfen lassen sollte, einfach weil es da auch deutlich klare Argumente gibt, Stichwort Joshua Kimmich. Aber bei der Frage um 2G geht es ja auch um was anderes. Da geht es ja nicht nur um die Entscheidung für oder gegen das Impfen. Mhm. Und ich sag dir jetzt mal kurz, wie da so meine Haltung zu gewesen ist. Also ich war ehrlich gesagt, auch wenn ich mich als Lehrer sehr früh geimpft habe und da sehr im Reinen mit mir bin, relativ lange gegen so ein krasses 2G, weil ich Punkt 1 dachte, naja, es wird ja wohl reichen, wenn sich 70-80% impfen lassen, die dies wollen, und die anderen sollen dann halt gucken, wo sie bleiben. Klingt jetzt hart, ich überspitze es hier bewusst, und es wird ja auch reichen, um die pandemische Lage in den Griff zu kriegen. Und auf der anderen Seite dachte ich, naja, man kann ja jetzt auch nicht so in der liberalen Demokratie so zweiteilen. Das habe ich lange so gedacht. Und auch gedacht, naja, die anderen werden ja dann auch getestet. Und in Sinsheim, muss ich sagen, wird das auch relativ gut kontrolliert, würde ich sagen. Da kenne ich einige Restaurants und Kneipen, wo ich sagen würde, oh Gott. Aber da wird das alles relativ vorbildlich kontrolliert. Jetzt muss man aber auch sagen, und ich beschäftige mich selber nicht mehr so damit, aber heute ist es mir nochmal reingeschwappt. Wir hatten heute 34.000 Corona-Neuinfektionen. Das ist der Höchstwert in Deutschland und heute 165 Todesfälle. Das ist aus meiner Sicht als Nicht-Mediziner fast unerklärlich, zeigt mir aber, dass mein Gedanke, dass 3G so gut funktioniert, offenbar nicht stimmt. Klar könnte man natürlich auch sagen, es muss einfach besser kontrolliert werden, Wäre ich auch dabei grundsätzlich, aber wie denn? Also du kannst ja nicht ständig jede Kneipe kontrollieren, ob die wiederum richtig kontrollieren. Und deswegen fürchte ich, muss es jetzt Richtung 2G gehen, auch wenn ich mich persönlich jetzt bei 3G ehrlich gesagt nicht so unsicher gefühlt habe, ganz persönlich. Ja. Ob das aber den Zuschauerzahlen in Sinsheim hilft, steht auf einem ganz, ganz anderen Zettel.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ob das aber den Zuschauerzahlen in Sinsheim hilft, steht auf einem ganz, ganz anderen Zettel. Da bin ich jetzt mal gespannt. Großer Vorteil muss ich natürlich nochmal erwähnen, was 2G wirklich bedeutet. Alle Menschen, die geimpft oder genesen sind, dürfen rein. Und zwar ohne jede Regelungen. Also du zeigst den Ausweis vor, den Nachweis. Und dann darf jeder Platz vollgemacht werden. Du brauchst überhaupt keine Maske mitnehmen quasi, außer für die Anstellschlange. Kannst sie danach theoretisch wegschmeißen.
Sobald du quasi geprüft wurdest.
Genau. Und hast dann, zumindest theoretisch, wieder ein vollkommenes Stadionerlebnis.
Ja, ja. Das ist natürlich der Vorteil. Jetzt ist natürlich die Frage, also ich finde 2G, wenn man darüber nachdenkt, auch ein unfassbar schwieriges Thema. Aber, wie du richtig gesagt hast, ich glaube, das ist ganz wichtig fürs Verständnis. 2G wird jetzt nicht gemacht, weil die Politik sagt, alle Leute, die sich nicht impfen lassen, sind Schwachköpfe und die wollen wir bestrafen. So ist es nicht. Sondern sie merken einfach, dass sie nicht anders rumkommen.
Ja, 34.000 Neuinfektionen. Es ist nicht so, dass das eine Taktik wäre, sondern es ist einfach, man kommt nicht anders rum. Ich glaube, man wollte das auch nicht.
Genau, genau. Also natürlich, jeder Mensch wäre froh gewesen, wenn es jetzt mit 3G einfach funktioniert. Jetzt ist natürlich noch die andere Frage, jetzt nur auf die Pre-Zero Arena bezogen. Ist natürlich jetzt die Frage, braucht man es beim momentanen Besuch überhaupt, also bei den momentanen Besucherzahlen überhaupt, muss man es überhaupt ändern? Oder sitzt man dann in einem 2G-Stadion, wo trotzdem nur 10.000 Leute kommen?
Das ist eben sehr gut möglich und auch die Sorge, also ich halte das leider für sehr realistisch, aber ich habe häufiger gelesen auf Social Media, dass diese Änderung Unsinn sei. Und im ersten Moment muss ich dem auch zustimmen, aber dann habe ich länger drüber nachgedacht. Und ich glaube es nicht, weil man hat jetzt im Prinzip wochenlang versucht, es so zu probieren. Andere Stadien sind ja schon früher auf 2G gegangen und hat man gedacht, man fährt mal die tolerante 3G-Lösung, um dann peu à peu sich an die 16.000 dran zu schleichen. Und es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Wir stagnieren, haben einen Schnitt von 9.000. Und jetzt kann es natürlich auch aus Öffentlichkeitsarbeitssicht clever sein, mal die andere Seite zu probieren, die ja auch nachweislich sicherer ist. Ne? Also das muss ich jetzt nochmal sagen. Ich bin sicherlich kein Virologe, aber genug Akademiker, um verstehen zu können, natürlich können Geimpfte das Virus weitergeben. Ne? Aber das ist ja auch der Trick des Ganzen. Man ist deutlich weniger ansteckend und steckt deutlich, also ist kein Superspreader mehr. Das heißt, diese, was jetzt viel verbreitet wird, naja, als Geimpfter ist man ja mittlerweile unsicherer als Getesteter, stimmt nicht. Zumindest nicht mit diesen Schnelltests, die jetzt überall gemacht wurden. Wenn man die ganze Zeit Profitests machen würde, hätte man nochmal eine andere Debatte vielleicht. Auf der anderen Seite gibt es übrigens auch Leute, die geimpft sind und sich testen lassen. Aber das ist nochmal was anderes. Ich will damit nur sagen, man ist wirklich faktisch sicherer und es kommt deutlich seltener zu sogenannten Superspreader-Events. Und ich war ja bei dem Gedanken der Öffentlichkeitsarbeit. Es könnte halt theoretisch funktionieren, dass dann die Leute von der Gegentribüne zum Beispiel, viele Familien, vielleicht auch ältere Leute, sagen, okay, jetzt fühle ich mich wieder sicherer und habe Hoffnung auf das Stadionerlebnis, wie es früher mal war, und jetzt komme ich vielleicht doch wieder. Ich glaube persönlich leider nicht, dass das funktionieren wird. Aber ich kann sozusagen diesen taktischen Wechsel, falls es überhaupt Taktik ist, verstehen.
Ja, Also man kann es mal ausprobieren auf jeden Fall. Obwohl man der Weg zurück wird eigentlich...
Und ich glaube, man kriegt auch indirekt Druck von der Politik, vielleicht vom Landrat und so weiter. Und sagt, guckt euch mal an, hier Heidelberg, Heilbronn, die Kliniken sind relativ voll. Wie wäre es mit 2G? Das kommt ja auch noch dazu.
Es ist ja eigentlich sogar so, dass man nicht jetzt 2G ausprobieren will, sondern man hat 3G probiert und jetzt anhand der Zahlen gesehen, dass es wohl nicht so funktioniert.
Genau.
So rum ist es ja.
So rum kommt ein Schuh draus. Und da muss man ja auch nochmal sagen, 2G kommt jetzt ja unter anderem auch, weil der Winter kommt. Und im Winter sind dann natürlich die Corona-Gefahren nochmal höher. Also das hat nicht nur taktische Gründe, sondern vor allem eben auch medizinische. Und ist aber natürlich auch im Moment zumindest noch eine individuelle Entscheidung des Betreibers, sag ich mal.
Ja, ja, ja. Ja, ist einfach ein unfassbar schwieriges Thema, weil man natürlich auf der anderen Seite auch die Seite verstehen möchte, die sich aus diversen Gründen eben nicht impfen lässt.
Ja.
Und die kann man, also man muss sich ja reinversetzen. Und die kann man ja auch nicht komplett ausschließen. Also du kannst ja nicht sagen, genau, es gibt keine Impfpflicht, aber dann darfst du eben nichts mehr machen. Also dann ist es ja... Klar, also juristisch gesehen ist es dann trotzdem keine Impfpflicht. Und Impfpflicht würde heißen, die Leute werden daheim abgeholt und werden geimpft oder was weiß ich. Aber es ist faktisch keine Impfpflicht, aber es ist, der Druck wird immer, immer, immer mehr erhöht. Und das ist aber natürlich aus anderer Perspektive auch nicht richtig.
Genau, es ist eigentlich schade.
Aus ethischer Sicht sozusagen.
Genau, und aus liberaler Sicht sozusagen. Aber... es passiert nur, weil wir 34.000 Neuinfektionen haben. Und aus meiner, wie gesagt, Laiensicht als Deutsch- und Geschichtslehrer ist es sogar unverständlich, wie es passieren kann mit über 70% Geimpften, dass wir noch so viele Fälle haben. Da muss man natürlich auch sagen, ne, von diesen 34.000 werden 70% geimpft sein oder, nee, weniger, weil man sich ja weniger ansteckt. Sagen wir mal, 50% oder 40% werden geimpft sein und die haben ja sehr wahrscheinlich einen milden Verlauf. Das heißt, die Zahlen sind rein faktisch nicht ganz so hoch, aber trotzdem ist das ja ein enormer, man muss sich nur irgendeine Statistik mal angucken, es geht seit August permanent hoch, die Fallzahlen, wie letztes Jahr eigentlich. Mhm. Und ich glaube, da muss man, diese Perspektive muss man auch einnehmen können und sich dann eben überlegen. Und das hat, da gibt es auch so einen schönen Ausschnitt aus der Heute-Show, ne, was wir uns alles in den Körper schütten für Zeug, das überhaupt nicht richtig erprobt ist. Da muss ich jetzt mal ganz kurz einen Exkurs machen. Thema Alkohol. Wir greifen ja auch ganz gerne mal zu einem Gläschen Weißwein zum Beispiel oder so. Und das ist in der Gesellschaft total bagatellisiert. Und klar, wenn du ein, zwei Gläschen mal trinkst, macht es überhaupt nichts. Aber gerade auch das, was früher viele gemacht haben, mit 17, 18, ein, zweimal die Woche sich richtig volllaufen lassen, das ist so dermaßen ungesund. Oder Rauchen. Ich merke es gerade an der Schule, an der ich jetzt unterrichte, gerade meine Berufsschüler, da ist Rauchen noch ein richtiges Thema. Du kennst es vielleicht auch, Jonas, von Freunden von dir oder Kollegen, die eine Ausbildung gemacht haben, da ist das teilweise nochmal ein viel größeres Thema und da raucht man eine nach der anderen und vertraut dann aber nicht sozusagen dem am besten erforschten Impfstoff aller Zeiten. Und da muss man dann eben auch mal Vertrauen haben. Und ne, grundsätzlich, früher hätte ich auch immer gesagt, ja, so wenig impfen wie möglich ist wahrscheinlich ganz gut. Gerade wenn man, natürlich ausgenommen so Sachen wie Tetanus und diese wichtigen Kinderimpfungen.
Genau, genau.
Aber wir sind eben in einer ganz, ganz anderen Situation jetzt.
Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, das war jetzt mal wichtig, weil es gerade auch auf Social Media oder generell bei der TSG viel darüber geredet wird, jetzt gerade mit der Umstellung auf 2G, war jetzt mal wichtig, dass wir darüber geredet haben. Aber jetzt widmen wir uns wieder schöneren Themen.
Genau. Und ich glaube, uns war es nur wichtig, mal beide Seiten darzustellen, dass hier niemand den anderen drangsalieren will eigentlich. Und dass es einfach auch eine schwierige Situation ist. Ich sag's einfach mal generell, ich glaube, niemand will aktuell solche Entscheidungen treffen oder unbedingt Politiker sein. Es ist extrem schwierig und undankbar.
Genau, es gibt, also auch jeder, der sagt, der Plan der Politik, wie mit Corona umgegangen wird, ist nicht ganz verständlich. Ja, aber das liegt daran, dass es keinen Plan gibt. Also man kann bei dieser Pandemie ja nur auf Sicht fahren. Es geht ja gar nicht anders.
Die letzte vergleichbare Pandemie war vor über 100 Jahren. kurz nach dem Ersten Weltkrieg und da hat man sehr wenig getan und hat auch sehr wenig erfasst und dann sind halt ganz viele gestorben und hat gesagt, ja.
Genau, das ist die zweite Alternative. Man lässt einfach so viele Leute sterben, bis einfach nichts mehr übrig ist von dem Virus.
Ja, aber genau, lassen wir das und sehen wir das positiv. Und du hast es ja wirklich recht, ne? Wir haben uns ja auch getroffen am Wochenende und man kann wieder so viele Sachen machen, die vor einem Jahr fast undenkbar gewesen wären oder vor anderthalb Jahren. Man kann problemlos, relativ problemlos ins Stadion gehen, in den Freizeitpark gehen, in eine Kneipe gehen, Minigolf spielen, was auch immer. Mhm. Und deswegen hoffe ich, dass sich wieder mehr und mehr Fans einfinden werden, dann zum Beispiel gegen RB Leipzig am 20. November. Aber erstmal müssen wir natürlich reden über unser Gastspiel in Bochum am Samstag um 15:30 Uhr.
Ja, also für mich persönlich ein sehr wichtiges Spiel, weil Bochum ist jetzt wieder der erste Gegner, wo ich wirklich vom Gegner her sage, das ist eigentlich ein Pflichtsieg. Und da hat man natürlich wieder Angst und sagt, oh, wird das jetzt ja, wieder richtig. So ein Spiel wie gegen Bielefeld oder Mainz, wo man eigentlich mit hoher Erwartung hingeht und dann wird man enttäuscht. Und deswegen ist es für mich einfach noch ein wichtigeres Spiel als gegen Bayern oder jetzt gegen Hertha, weil ich da einfach die 3 Punkte erwarte und auch tabellarisch wären diese 3 Punkte wahnsinnig wichtig. Ich meine, jetzt durch die 3 Punkte gegen Hertha haben wir uns wieder in die erste Tabellenhälfte katapultiert, sind jetzt 9. Aber wenn man sich anschaut, mit 14 Punkten bis zum Platz 4, bis Leverkusen, sind es nur 3 Punkte. Drüber sind dann Freiburg, Dortmund und Bayern. Auch da erstmal Gratulation an Freiburg, die das auch fantastisch machen. Da ist ein bisschen mehr Abstand, aber bis dahin ist es sehr eng. Das heißt, da kannst du, wenn du diesen Lauf ein bisschen bestätigst, wirklich dich mal oben festmachen.
Ja, und das hat ja André Kramaric auch indirekt gefordert, dass das Ziel schon ist, so Richtung Top 7. Und da sind wir jetzt relativ nah dran, falls wir Bochum schlagen können. Und meine Sorge geht in eine ähnliche Richtung. Es ist einfach so viel Potenzial da, wenn man sich mal den Bochumer Kader anguckt. Man kann einfach mal nur auf die Zahlen blicken. Kaderwert von Bochum stand heute 38 Millionen, von uns über 200 Millionen. Natürlich sind das nur Zahlen, aber das sagt einfach viel über die Potenziale aus. Nichtsdestotrotz macht es Bochum relativ ordentlich. Sie stehen auf Platz 14, was erstmal ziemlich stark ist, mit 10 Punkten aus 10 Spielen und befinden sich auch in einer relativ guten Phase. Knappe Niederlage gegen Gladbach, davor Sieg gegen Augsburg im Elfmeterschießen im Pokal und davor 2-0 gegen die Frankfurter Eintracht. Nichtsdestotrotz muss man das Ganze nochmal realistisch sehen. Was die Bochumer geschafft haben, das meine ich jetzt erstmal als Kompliment, ist mit 8 Toren 10 Punkte zu holen. Das ist natürlich im ersten Moment ein Kompliment, aber zeigt auch, wie gering der Spielraum Stand jetzt ist beim VfL Bochum. Und das große Problem ist jetzt auch noch, wir fragen uns ja immer so ein bisschen, was sind die Players to watch? Und es gibt da vor allem einen Jonas und der ist noch ewig verletzt nach einem guten Saisonauftakt.
Simon Zoller.
Genau, 2 Tore, 2 Vorlagen und jetzt liegt er mit dem Kreuzbandriss zu Hause, fürchte ich.
Genau, und dadurch rutscht ja die letzten Wochen ein komplett anderer Stürmertyp eigentlich rein. Ich meine, der Name ist bekannt, wenn auch nicht im Weltfußball, Sebastian Polter.
Polter, die Polter, ja, Entschuldigung.
Ja, das ist ja schon eher ein großer, wuchtiger Stürmer, wo ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehne und sage, mit dem sollten wir doch da eigentlich hinten drin keine Probleme haben. Wir haben dieses Jahr schon 4 Spiele zu 0 gespielt. Wenn ich mir jetzt die letzten Spiele angucke, also jetzt noch mit der 100% Zweikampfquote von Grilic, also wenn ich mich jetzt mal darauf beziehe, dass Grilic ja nicht die krassen Defensiv-Skills hat, aber für Polter sollte es doch selbst da reichen.
Ja, Bochum wird über 2 Sachen es versuchen. Über Flanken natürlich auf Polter, der wahrscheinlich zumindest spielen wird. Dafür spricht aktuell das meiste. Ein 1,92 großer, doch eher rustikaler, klassischer Stürmer. Und wahrscheinlich auch vereinzelt versuchen über schnelle Konter, wo wir vielleicht auch Räume geben werden. Wir haben es auch wieder gesehen, Jonas. Du erinnerst dich vielleicht auch ans Hertha-Spiel, wie offensiv teilweise unsere Dreierkette stand. Ja. In Situationen, wo man dann, wo die Mannschaft quasi gemerkt hat, dass der Gegner nicht viel entgegensetzen kann. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man da nicht reinläuft. Denn, das hat mich fast ein bisschen überrascht in der Vorbereitung, die Bochumer spielen immer ein 4-3-3-System bisher. Und haben dementsprechend natürlich Flügel und auch schnelle Flügel. Jetzt muss ich hier kurz die entsprechende Seite finden, um jetzt
Holtmann zu erzählen. Holtmann und Asano.
Genau, Holtmann, richtig. Holtmann, den Namen habe ich gesucht, ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga. Auch Asano bringt einige PS auf die Strecke. Und die könnten natürlich diese Rolle ausfüllen. Anders als Polter, der eben wahrscheinlich vorne steht und warten wird. Und hoffentlich vergeblich.
Genau, also das Spiel wird auf jeden Fall so laufen, dass Bochum tief stehen wird. Und kontern werden.
Ja.
Jetzt ist halt natürlich die Frage, eigentlich ist es ja nicht so gut für uns.
Aber, traditionell nicht, nee.
Traditionell nicht. Aber gegen Bochum sollte doch sich die individuelle Klasse, gerade auch mit dem Trend der letzten Wochen, einfach durchsetzen. Das kann ich mir gar nicht anders erklären. Also man muss einfach sagen, Spielanalyse, warum gewinnen wir? Weil Bochum einfach zu schlecht ist, muss man eigentlich so festhalten.
Ja, sollte eigentlich so sein. Man muss sehen, der Kapitän und der Stabilisator im Mittelfeld ist Anthony Lozilla, 35 Jahre alt. Jetzt natürlich auch kein super schlechter Kicker, das will ich damit nicht sagen, aber jemand, der ja eigentlich im Wesentlichen nur zweite Liga gekickt hat, teilweise sogar dritte Liga. Jetzt ist er da, hat er noch mal ein paar bisschen Zeit für Bundesliga und ja, Bochum könnte es natürlich über die Geschlossenheit irgendwie schaffen, aber mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie. Nachdem sie jetzt einen relativ guten Saisonstart hatten, kommt jetzt ja aber auch noch dazu, dass sie quasi eine englische Woche hinter sich hatten.
Sogar mit Verlängerung.
Genau, gegen den FC Augsburg. Das hat sie natürlich psychologisch gesehen hochgezogen. Und dann haben sie auch relativ ordentlich gespielt gegen Gladbach, dennoch verloren. Und jetzt kommen wir halt, und dafür ist der Kader natürlich absolut nicht ausgelegt, nach meiner Meinung zumindest.
Ja, und Bochum muss natürlich in jedem Spiel ans absolute Maximum gehen. Und ich sag mal so, gegen Kiel und auch gegen die Hertha mussten wir jetzt wahrscheinlich, vor allem in der zweiten Halbzeit oder spätestens am Ende, nicht ans Maximum gehen. Das heißt also bei uns sollten auf jeden Fall noch Körner liegen.
Und das ist ja eben der Punkt, den man nochmal von eben reinschmeißen kann. Wir haben unfassbar viele Alternativen, bei denen man auch gar nicht sagen kann, was ist jetzt die bessere. Wir haben ja eben schon einige skizziert. Wir haben eben auch schon gesagt, welche Aufstellungen wir erwarten. Ja. Und auch auf der Gegenseite können wir wirklich Spieler erwarten, die wir natürlich auf der einen Seite kennen, aber vor allem auch besser kennen. Kostas Stafelidis steht jetzt in den Reihen von Bochum, spielt aber
eigentlich kaum. Wird immer nur eingewechselt.
Ich wollte gerade sagen, er spielt, aber nie Stamm. Zumindest bisher spielt er meistens nicht Stamm. Und wen wir aber auch kennen, zumindest ein bisschen, ist Danilo Suarez, der in der Regel Stamm spielt auf der Außenverteidigerposition.
Genau, der es auch diese Saison bis jetzt sehr gut macht als Linksverteidiger. Mhm. Und deswegen kommt Stafelidis auch eben nicht vorbei.
So sieht's aus, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob es da noch viel mehr zu sagen gibt, weil wir werden uns in diesem Spiel natürlich sehr auf uns konzentrieren müssen. Und klar, Bochum ist so ein bisschen vielleicht eine harte Nuss. Auf der anderen Seite macht mir so ein bisschen Hoffnung, gerade auch wenn ich so ein bisschen an die letzten Spiele zurückdenke und auf die Formation von Bochum sehe, ist, dass Thomas Reis zumindest den Anspruch hat, Fußball zu spielen, was man gerade auch an der Formation sieht und dass sie eigentlich immer drei Offensive aufbieten, mit zum Beispiel zuletzt Holtmann, Polter und Asano.
Genau, aber drei Offensive, wenn die hoch stehen, heißt ja dann eigentlich, dass du mit einer Dreierkette Mann gegen Mann spielst.
Ja, aber wenn sie das so hinkriegen, ja.
Genau, das wird nicht passieren. Also ich gehe eher davon aus, dass Polter die meiste Zeit 30, 40 Meter vorm eigenen Tor sein wird und dass Holtmann und Asano eigentlich einrücken werden, wie so Achter oder Sechser. Mhm. Anders kann das eigentlich auf Dauer nicht funktionieren.
Ja, dafür spricht einiges. typischerweise würden wir jetzt, wie gesagt, nochmal auf die Aufstellung beziehen. Das haben wir aber schon gemacht. Ich weiß nicht, Jonas, ob wir tippen wollen oder ob uns das jetzt hier zum Abschluss zu schwer fällt.
Nee, ich sage, mit dem Schwung der letzten Wochen kommt Bochum jetzt gerade richtig, um mal zu zeigen, dass wir auch die vermeintlich einfachen Spiele können. Und es wird ein 3-0.
Ich habe mir gerade auch schon was notiert. Ich tippe auf ein 1-3. Also ein 3-1 Auswärtssieg.
Ja, wäre ich mit beidem zufrieden. Mit meinem ein Tick mehr.
Ja, dann hoffen wir doch mal darauf. Wir werden es uns ja am Samstag zusammen angucken. Und auch da habe ich jetzt gelesen, ja, das Vonovia Ruhrstadion, wie es ja jetzt heißt, darf mit 20.000 Plätzen ausgelastet werden. Ich hoffe, dass da einige kommen, dass auch einige natürlich von uns mitreisen werden. An die nochmal ein besonderes Dank, eine besondere Wertschätzung, dass die diese Reise auf sich nehmen. Und dann fällt mir nur noch ein anderes Thema ein, was wir kurz ansprechen wollten. Außer Jonas, du hast noch was zum VfL zu sagen.
Nee, ich bin jetzt gespannt, was du noch hast.
Ja, genau. Der DFB-Pokal wurde ausgelost. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Trotzdem wollten wir es nochmal kurz erwähnen, denn es war ein ziemlich interessantes Los. Wir treffen im Januar zu Hause auf den SC Freiburg im DFB-Pokal-Achtelfinale. Und das ist ja schon eigentlich eine Runde, in die wir zuletzt selten vorgedrungen sind. Und dann auch noch ein, in Anführungszeichen, badisches Derby.
Ja, also ich bin sehr zufrieden mit der Auslosung. Es verspricht wirklich ein sehr gutes Fußballspiel, gerade auch mit dem Blick auf Freiburg. Dann daheim ist natürlich auch schön, weil ich sage dir ehrlich, in Freiburg würden die Chancen dann wahrscheinlich nicht so groß ausfallen, wenn Freiburg weiterhin so klasse spielt, gerade auch daheim. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir daheim spielen. Und ich sag's dir ehrlich, Achtelfinale, es wird ein geiles Achtelfinale, und wenn du da Freiburg nicht bezwingst, dann hast du es auch nicht verdient, ins Viertelfinale zu kommen.
Absolut.
Und deswegen wird das ein All-or-Nothing-Spiel, und da freue ich mich gigantisch drauf, auch wenn es natürlich noch sehr weit in der Zukunft liegt.
Absolut. Und gerade auch mit diesem Heimspiel stimme ich dir zu und will unsere Zuhörer eigentlich doch mal mit dieser positiven Statistik entlassen. Aus den letzten 4 Heimspielen gab es 4 Siege und 15-2 Tore. Das ist eigentlich eher so eine Bilanz, die ein Bayern-Trainer vorlesen kann und kein Hoffenheim-Podcaster hier.
Ja, das stimmt. Und dann sind wir am Ende, David, oder?
Ja, und haben wieder mal seit längerem mal wieder eine sehr lange Folge hier abgeliefert. Über 80 Minuten Hoffefunk. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Empfehlt den Podcast gerne weiter. Schickt den Link an irgendwelche anderen Hoffenheim-begeisterten Zuhörerinnen oder Zuhörer, und dann freuen wir uns auf die nächste Woche und auf ein schönes Fußballwochenende.
Genau, und was ich noch vergessen habe, was ganz wichtig wird, weshalb das Spiel gegen Bochum auch so wichtig ist: danach ist leider Gottes schon wieder Länderspielpause.
Ja, und danach kann man sich auch nicht so gut natürlich dann aufs folgende Spiel vorbereiten. Ich glaube, gegen Leipzig, da reden wir natürlich nochmal ausführlich darüber. Umso wichtiger ist dann eben der psychologische Faktor, da mit einem guten Spiel rauszugehen und sich sozusagen in die Welt zu verstreuen mit einem Sieg im Hinterkopf.
Genau so ist es. Wir verabschieden uns. Ciao, ciao, macht's gut.
Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.